Bildschirmfrei bis drei, das war ja einer der Punkte aus unserem vergangenen Medientalk, an dem wir heute nochmal so ein bisschen anknüpfen wollen. Das ganze Thema früher Medienkonsum, heute unter dem Titel Kleine Kinder gleich Medienkinder. Und da wollen wir das Ganze nochmal so aus der Sicht von Forschung und pädagogischer Praxis anschauen und haben uns da auch wieder zwei Experten ins Boot geholt. Und dazu erstmal hallo und herzlich willkommen hier beim Medientalk des Landkreises Göttingen. Mein Name ist Jennifer Bullert und wir haben heute auch wieder, wie gesagt, zwei Experten mit dabei. Das ist zum einen Professor Daniel Hajok von der Universität Erfurt. Er ist da zuständig für Kommunikations- und Medienwissenschaften und wird uns gleich so ein bisschen was aus der Forschung erzählen. Und dann haben wir noch jemanden aus der pädagogischen Praxis mit dabei und das ist Andreas Mannig. Er ist stellvertretende Kita-Leitung einer städtischen Kita hier in Göttingen und auch noch dazu Sprachfachkraft. Also wieder zwei Experten mit im Boot. Und die ZuschauerInnen des Medientalks hatten ja auch dieses Mal wieder Gelegenheit, ihre Fragen in die Kommentare im Livestream zu schreiben. Und die haben sie dann wieder während des Medientalks aufgegriffen. Kurz vorab noch so ein kleiner Überblick über den Ablauf. Erstmal beginnen wir mit Daniel, der uns, wie gesagt, so einen kleinen Überblick über den Stand der Forschung geben wird. Dann wechseln wir zu Andreas, der uns dann nochmal aus der Sicht der pädagogischen Praxis berichtet. Und dann gehen wir in die Diskussion und danach geht es dann weiter damit, wie der Weg zur Medienkompetenz denn schon in frühen Jahren beschritten werden kann. Und wir schauen dann am Ende nochmal so ein bisschen auf die Do's und Don'ts der frühen Mediennutzung. Soweit der Fahrplan für heute. Bitte nicht wundern, die Anmoderation mussten wir aufgrund von Tonproblemen zu Beginn des Medientalks jetzt im Nachhinein nochmal aufzeichnen.
Ja, also mir ist es wichtig, seit 25 Jahren aus einer nicht nur wissenschaftlichen, sondern auch praktischen Sicht mich mit dem Medienumgang von Kindern, mehr und mehr eben auch kleinen Kindern und Jugendlichen auseinanderzusetzen. Und ich freue mich ganz besonders über solche Formate, dass wir eben auch hier mal so mit Eltern ins Gespräch kommen können, ja dort, wo die Baustellen ja aufgehen. So.
Super. Und Andreas, wenn du auch noch mal ganz kurz was zu dir sagen könntest, bitte.
Ja, klar. Also ja, wie du schon gesagt hast, bin ich als stellvertretender Leiter und Sprachfachkraft eben tätig. Und in meiner Rolle als Sprachfachkraft habe ich mir jetzt so zum Ziel gesetzt, bei uns eben medienpädagogisches Konzept einzuführen. Und ja, durch die Zeit, die ich in dieser Position einfach habe für Vorbereitung, denke ich, ist uns das gut gelungen. Das wird auch bald starten. Wir sind mit den Eltern stark in der Kommunikation und ich halte Medien im Endeffekt für genauso ein Werkzeug wie jede andere Tätigkeit auch, um in Interaktion mit den Kindern zu treten. Und ich denke, als was anderes sollte man es nicht sehen, aber man darf natürlich auch die Risiken nicht hinten runterfallen lassen.
Und wo wir sowieso beim Thema Medien sind, Medienkompetenz, wie gesagt, auch von den anderen, die den Medientalk heute hier betreuen, nochmal Entschuldigung, dass es am Anfang jetzt gerade diese Tonstörung gab, da war der Lautstärkeregler versehentlich verrutscht, aber jetzt funktioniert ja alles zum Glück wieder und da bin ich auch sehr froh, dann können wir nämlich direkt ins Thema einsteigen und da wollen wir mal mit der Forschung beginnen, das heißt mit Daniel. Es gab ja die Studie Bildschirmfrei bis drei und das war so ein bisschen auch ein Punkt aus unserem Medientalk aus dem September. Jetzt lese ich gerade, bei jemandem ist leider immer noch kein Ton zu hören. Ich hoffe, bei den meisten geht es jetzt aber und das lässt sich auch regeln. Medientalk September, wie gesagt, war ja eins der Fazite auch so bildschirmfrei bis frei. Das heißt, bis zum Alter von 3 Jahren möglichst nicht vorm Bildschirm oder Tablet, Smartphone, Display, wie auch immer. Und dass Medien sich halt negativ auf die kindliche Entwicklung auswirken, wenn sie zu viel genutzt werden. Da waren ja die Punkte angesprochen, Einschlafverhalten, aber auch, dass die Kinder unruhiger werden, unkonzentrierter und dass sie auch eher Sprachstörungen entwickeln. Daniel, was sagt denn da die Forschung zu?
Ja, die Forschung ist da eigentlich, ehrlich gesagt, schon relativ weit. Wir haben einige Studien, die sind mittlerweile schon 5 bis 10 Jahre her, die das mal systematisiert ausgehend von den entwicklungspsychologischen Fähigkeiten oder entwicklungspsychologisch begründbaren Fähigkeiten von Kindern so systematisiert hat. Man hat da jetzt, ohne die Altersstufen allzu sehr statisch zu betrachten, mal so für die 0, 3, 3, 6, 6, 10, 10, 14 und dann eben für die 14 bis 18-Jährigen gemacht. Und da ist es nun mal so, dass in der frühkindlichen Entwicklung, insbesondere in den ersten Lebenswochen, in den ersten Lebensmonaten und tatsächlich in den ersten Lebensjahren bis zum dritten Lebensjahr eigentlich erstmal noch ganz andere Dinge dran sind. Das ist ja bekannt, sprachliche Entwicklung, motorische Entwicklung, feinmotorische Entwicklung, die Loslösung vom egozentrischen Weltbild, also dann eben auch die Wahrnehmung, ich sage mal die Aneignung von Welt über das Wiedererkennen von Dingen. Ja, da kommen ja dann schon die Medien ins Spiel über die Bilderbücher und so weiter, wo die Bäume und die Häuser und so weiter abgebildet sind. Und das sind aber alles Dinge, die möglichst noch sehr kindgerecht, also sehr, sehr einfach gezeichnet, linear in gewisser Art und Weise sein sollen und eben hier überhaupt erstmal dieses Wiedererkennen von Dingen im Mittelpunkt stehen und gern auch so eine haptische Komponente, also anfassen können, erriechen, erschmecken. Ja, wir wissen, dass die Kinder sehr früh eben auch die Dinge mit dem Mund erkunden und solche Dinge. Ja, und genau das führt eben ein bisschen noch weg von den Bildschirmen, die ja quasi immer etwas Interaktives, etwas Elektronisches sind, die ja quasi eine fiktionale Welt sind, die Kinder als solche noch gar nicht begreifen können. Also das heißt, es ist da nicht gegenständlich und baut aber trotz alledem, das ist ganz, ganz wichtig, über diese sogenannten audiovisuellen Reize, baut trotzdem eben frühzeitig eine Bindung auf für die Kinder. Ja, also um es mal ganz kurz zu machen. Wir hatten ja eine ganz ähnliche Diskussion schon in den 1980er Jahren, das Fernsehen als Babysitter, ja, wo Eltern festgestellt haben, wenn die Zweijährige, vielleicht sogar der Anderthalbjährige vom Fernsehen ist, quasi, dass da wirklich so ein hypnoseähnlicher Zustand herrscht. Ja. Das Kind ist ruhig, aber eben nur 10 Minuten, maximal eine Viertelstunde und beginnt dann an zu zappeln, möchte dem natürlichen Bewegungsdrang nachgeben. Aber diese Situation zeigt eben sehr gut, dass die Kinder aus dieser Situation von sich aus auch nicht rauskommen, weil sich da so eine interaktive Bindung aufbaut und sie sich ja, ich sage jetzt einfach mal so, die sind ja so gepolt, dass sie sich audiovisuellen Reizen, eigentlich jeder Form von Reizen zuwenden müssen. Ja, eine sogenannte Orientierungsreaktion und gar nicht davon ablassen können. Also sie müssen ihre Aufmerksamkeit darauf richten, wo die Geräusche herkommen, wo die bunten Bilder herkommen und so weiter und so fort. Und das baut bei den bis Dreijährigen einerseits eine starke Bindung auf und andererseits sind sie aber da überhaupt noch gar nicht in der Lage, sich die Dinge sinnverstehend anzueignen. Dieser Aneignungsbegriff ist hier ganz, ganz wichtig, meint nichts anderes, als sich die Medien und ihre Inhalte in der Bedeutung fürs eigene Leben zu eigen zu machen. Ja, also es sind erstmal nur Reize und sie können sie noch nicht einordnen, sie können sie noch nicht quasi in das eigene Weltbild integrieren und so weiter und so fort. Und es gibt dann eben noch kein Verständnis, dass das etwas von Menschen gemachtes ist. Ich will nur mal so ein Beispiel nehmen. Das ist heute, löst sich das ein bisschen auf, aber es war zu den Zeiten Fernsehen als Babysitter in der Tat so diese großen Kisten. Da hat man teilweise noch 3-4-Jährige gefragt, wie kommen denn die Trickfilmfiguren eigentlich, was ist da, was du da siehst? Und die Erklärung von den meisten Kindern waren, die sind über das Kabel in diese Kiste reingemacht und tun hinter dieser Mattscheibe, sage ich mal, agieren. So. Und das zeigt eben, dass dieses Verständnis, dass es etwas vom Menschen gemachtes, fiktives ist, dass das noch gar nicht vorhanden sein kann.
Es ist halt einfach so dieser Spannungsfaktor, da passiert etwas, ich möchte wissen, was da passiert im Prinzip. Und das fesselt dann sozusagen die Kinder einfach in dem Moment. Weil ist natürlich dann die Neugier, die angesprochen wird. Daniel, du hast ja so 3 Forschungsschwerpunkte, nämlich Mediensozialisationsforschung, Medienaneignungsforschung und Medienregulierung. Aus dieser Sicht, du hast uns ja jetzt schon so ein bisschen was erzählt, aber was kannst du denn aus dieser Perspektive jetzt nochmal konkret zum Umgang mit Medien für Kinder bis 6 Jahre sagen?
Ja, also ich würde mal, gute Frage. Also ich dekliniere es mal durch. Ich fange mal bei der Sozialisationsforschung an. Da haben wir ja immer diese ganz wichtigen Aspekte der Selbst- und der Fremdsozialisation. So. Und bei der Fremdsozialisation haben wir die längste Zeit eben auch bei Kindern eigentlich immer Kita, später dann die Schule und insbesondere das Elternhaus im Blick gehabt als sogenannte Sozialisationsinstanzen, deren Erziehungs- und Bildungsauftrag ja tatsächlich es ist, die Kinder zu bilden, beziehungsweise dazu beizutragen, dass sich die Kinder selbst bilden und entwickeln können. So. Und jetzt haben wir aber in den letzten 10, 20 Jahren schon gesehen, dass eben insbesondere die Peers, also die Gleichaltrigen und eben die Medien als Einflüsse, sogenannte Sozialisationsagenturen, da immer mehr ins Spiel kommen und so ein Stück weit auch die Rolle von Eltern und den klassischen Instanzen oder Institutionen der frühkindlichen Bildung und Erziehung so ein bisschen schon konterkarieren bzw. ablösen. Ja? Und das große Problem daran ist, das muss Mann und Frau sich immer so im Hinterkopf sagen, ist, dass natürlich die Medienwelt und auch die Gleichaltrigen eben kein Bildungs- und Erziehungsauftrag haben und eben alles Mögliche erstmal unabhängig von der Frage, was ist sinnvoll, was bringt die Kinder weiter, sondern eigentlich nur hinsichtlich der Frage, wie kann ich bereits Kinder an meine Angebote binden, aussteuern. So, das wäre jetzt so mal die Perspektive der Sozialisationsforschung. Die Aneignungsforschung, hatte ich gerade schon gesagt, versucht eben sehr klar in diesem ganzheitlichen Blick eben nicht die eigentliche Mediennutzung im Mittelpunkt zu stellen, sondern bereits die Frage, wie kommt es dazu, also die Auswahlprozesse, die Suchprozesse im frühkindlichen Bereich hier, das ist mir ganz, ganz wichtig, auch insbesondere bei der Diskussion zu digitalen Medien, immer sich zu vergegenwärtigen, das sind in aller Regel alles Medien, die denn von den Eltern, von den Kitas, von wem auch immer aktiv zur Verfügung gestellt sind. Ja, also Kinder im frühkindlichen Bereich sind dann noch gar nicht in der Lage, einen Handyvertrag abzuschließen oder sich eine Spielkonsole anzuschaffen, sondern das ist eben so ganz, ganz wichtiger Punkt. Also die Auswahlprozesse sind wichtig, dann die eigentliche Nutzung und jetzt kommt eigentlich so ein bisschen das Zentrale bei der Medienaneignungsforschung. Wir wissen, dass was so bestimmte positive Effekte, negative Wirkungen, Implikationen, dass das ja gar nicht so stark von der eigentlichen Mediennutzung abhängt, sondern immer von dem persönlichen Hintergrund und insbesondere von der Anschlusskommunikation, die Kinder untereinander mit ihren Erziehenden und so weiter über das Gesehene, das Gehörte, das Gelesene und so weiter führen. So. Und das ist letztendlich nur so ein ganzheitlicher Blick, weil wir sehr stark immer an diesen Nutzungssettings dran sind und dann natürlich auch daraus aus meiner Sicht so gern mal falsche Thesen ableiten, wie zum Beispiel digitale Demenz, digitaler Burnout. Es ist klar, wir reden hier über Spitzer, wo es ja immer sehr stark auf dem Fokus Medien ist. Und die Medien sind schlimm, die machen das Böse mit unseren Kindern und da sage ich immer, nein, das ist in größere Kontexte eingebunden und wenn hier irgendwas schlimm ist, dann ist es dieses zu viel, dieses Unbegleitete und dann sehen wir, dass die, ich sage es jetzt mal so, die Schuldigen eigentlich ganz andere sind, nämlich die Bildungs- und Erziehungsinstanzen im Umfeld der Kinder, die ja im frühkindlichen Bereich ja sehr stark noch deren Aufgabe es ist, die Kinder zu fördern, teilhaben zu lassen, langsam in die Welt schrittweise hineingehen zu lassen und so weiter und so fort. So und ganz kurz, Jennifer, die Medienregulierung, das ist dann der dritte Punkt. Das ist mein persönliches Engagement hier. Ich sage jetzt mal, das wirklich ein bisschen drastisch und ein bisschen böse formuliert, die heutige Welt jetzt nicht das, sage ich mal, ungebremste Netzwerkkapitalismus zu überlassen, wo es ja nur darum gehen kann, bereits Kinder möglichst früh in dieses digitale Netz einzuspannen. Also das heißt, wir brauchen hier natürlich auch seitens der Angebote, der Mediendienste, brauchen wir natürlich auch insbesondere Instrumente und Schutzmaßnahmen, die eben sehr stark am Schutz der Kleinsten in unserer Gesellschaft orientiert sind.
Also auch, dass Verantwortung einfach übernommen wird in dem Bereich sozusagen.
Genau, und dass nicht wie in den letzten Jahren die Verantwortung einfach auf die Erziehenden abgewälzt wird und ihnen aber auch nicht die entsprechenden Instrumente in die Hand gegeben werden.
Du hast ja 2020 auch einen Text veröffentlicht zum Thema Medien im Leben von Klein- und Vorschulkindern. Und da ging es ja auch um den angemessenen Umgang mit Medien in der Kita. Wie sollte denn dieser Umgang in der Kita am besten aussehen? Du hast ja auch jetzt nochmal neue Daten dazu.
Ja, also ich sage das ganz offen, ich kenne diese ganzen Diskussionen ja, die digitale Kita und so weiter und so fort. Und ich bin jetzt persönlich kein großer Freund davon, dass man jetzt versucht, auch die Kitas durchzudigitalisieren. So, ne? So, und jetzt kommt aber die Einschränkung, weil ich meine mit durchdigitalisieren dass wir bereits im Bereich der 0- bis 3-Jährigen, die sind bei mir hier draußen, ich finde, die Zugänge zu digitalen Medien machen wirklich nur Sinn bei den Vorschülerinnen und Vorschülern. Und durch Digitalisieren meint aber, dass hier schon zu früh aus meiner Sicht die Medien, die digitalen Zugänge, die elektronischen Medien quasi im Mittelpunkt stehen. Ja, ich nenne mal dieses populärste Beispiel, wenn jetzt in den Kitas der Morgenkreis mit der Toni-Box abgebildet werden würde und überhaupt nicht mehr von menschlicher Nähe, von Körperlichkeit, von der Möglichkeit, die Geschichten auf die individuelle Lebenswelt der Kinder zu übertragen, anzupassen und so weiter geprägt ist, dann ist es, glaube ich, ein Problem. Wenn im Bereich der Vorschülerinnen und Vorschüler die ersten digitalen Medien, die sie erkennen, nur eine kleine Randnote mit 6, 7 Jahren, mittlerweile nutzen nach aktuellsten Daten bereits die meisten, 2/3, 64% der Kinder das Smartphone, natürlich in aller Regel ihrer Eltern. Da sind sie schon eingetaucht. Und dann muss man natürlich, um dieses schrittweise heranführen, an die neue Medienwelt oder die Welt digitaler Medien zu gewährleisten, natürlich auch in der Kita punktuell ausgewählte Angebote dafür haben. So, und da ist nämlich der entscheidende Punkt, da stehen die Medien dann nicht im Mittelpunkt, sondern die sind eigentlich nur das Werkzeug, der Zugang für das, was man in der Kita ja sowieso will, und ergänzen eigentlich nur sinnvoll nach Möglichkeit die Arbeit in der Kita, die dort eh ansteht. Also Teil des gemeinsamen Spiels, wenn es in den Wald geht und ganz weit weg eine Wildschweinrotte über den Weg läuft und die Kinder das nochmal sehen wollen, spricht ja überhaupt nichts dagegen, mal schnell ein Bildchen auf dem Tablet zu zeigen, so sieht ein Frischling aus und so weiter und so fort. Und das sind aber alles nur Beispiele, dass es eben so dieser Werkzeugcharakter ist oder die sogenannte Sozialraumerkundung, dass die Kinder auf dem Gelände der Kita umherstiefeln, Geräusche aufnehmen und dann gemeinsam ein Geräusche-Memory machen oder solche Dinge. Ja? Oder ihren Weg zur Kita mit einem Smartphone dokumentiert wird und nachher so eine Art Wandzeitung basteln oder sowas. Ja? Und da merkt man eben, da stehen sie nicht im Mittelpunkt, sie werden nicht berieselt, so wie es im Intro schon hieß, das ist ja der klassische Konsum, was wir nicht wollen, sondern sie beginnen frühzeitig die Medien produktiv zu nutzen für ihre eigenen Interessen, Bedürfnisse, Neigungen und so weiter und so fort eben anzuwenden, in den Dienst zu nehmen.
Und damit kommen wir jetzt direkt rüber zu Andreas, weil du kannst uns jetzt ein bisschen was aus der pädagogischen Praxis nämlich berichten. Ihr habt ja jetzt ein medienpädagogisches Konzept bei euch in der Kita sozusagen in Arbeit, beziehungsweise das ist jetzt sozusagen kurz vor der Umsetzung. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, was hat denn jetzt dafür den Anstoß gegeben?
Mhm. Also Daniel hat schon ganz, ganz viel jetzt gesagt. Es ist, es ist einfach unsere Aufgabe in den Kindertagesstätten, die Lebenswirklichkeit der Kinder eben wiederzugeben und ihnen da Raum zum Verarbeiten zu geben. Und dazu gehören eben auch digitale Medien. Als ich noch ganz normal Gruppenerzieher war, habe ich zum Beispiel die Lerndokumentationen der Kinder in den meisten Fällen im Gruppenraum geschrieben, um den Kindern auch die Möglichkeit zu geben, mit mir dann zu interagieren. War das jetzt super produktiv für den organisatorischen Teil des Ganzen? Nein, aber für die Interaktion mit den Kindern war das total toll. Und die Kinder konnten einfach schon den Prozess beobachten und haben gesehen, hey, der sitzt da nicht vor und konsumiert, wie Daniel schon sagte, sondern der macht da was. Ne? Was auch dazu geführt hat, dass die Kinder dann mit zum Drucken gekommen sind. Sie konnten dann ihre Lerngeschichten abheften in ihren Portfolios. Und so war das so ein ganzer Prozess, wie Daniel das eben auch gerade so ein bisschen beschrieben hat. Und so habe ich es eigentlich immer gehalten, weil ich eben auch sehr stark mit Medien aufgewachsen bin. Würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, perfekt, weil ich sehr viel durfte und eigentlich viel konsumiert habe als Kind. Aber genau. Und wie gesagt, in meiner Rolle als Sprachfachkraft habe ich dann jetzt gesagt, okay, dann gibt es jetzt eben quasi für die Vorschulkinder, also wirklich für die Kinder zwischen 5 und 6 Jahren, gibt es jetzt so den Medienführerschein 1.0. Also ganz bewusst auch gesagt, das ist der Startpunkt, an dem es jetzt ganz explizit darum geht, die Kinder ganz, ganz kleinschrittig und niedrigschwellig an die Mediennutzung ranzuführen, an die begleitete Mediennutzung. Das bedeutet, wir fangen zum Beispiel an mit einem Programmierkurs, in Anführungszeichen, bei dem wir aber absolut keine Technik benutzen. Also im Endeffekt haben wir ein Spiel, das besteht aus, so 4x4 so Quadraten, die man auf dem Boden legt. So hat man quasi ein Spielfeld. Und man sagt, okay, wir sind an Startpunkt A und wir wollen zu Zielpunkt B. Welche Schritte muss ich jetzt tun, um dahin zu kommen? Also quasi die Kinder werden zu den Robotern, die wir programmieren, und wir sagen ihnen im Vorfeld, da musst du hin oder diese Schritte musst du gehen, um dahin zu kommen. Und anders programmiert man am Computer ja auch nicht. Und so haben wir, ohne überhaupt digitale Medien zu nutzen, den Kindern ganz, ganz spielerisch das mal so ein bisschen näher gebracht, wie funktioniert das eigentlich. Und diese Art von Umgang damit behalte ich dann bei, auch für Mustererkennung zum Beispiel, was der Computer auch ganz, ganz viel machen. Und dann geht es natürlich dann peu à peu auch in die Mediennutzung rein, dass wir für das selbe Spiel, das ich eben beschrieben habe, dann eben so kleine Roboter haben, die man programmieren kann, die dann losfahren von sich selber. Und genau, also es geht wirklich darum, langsam, niedrigschwellig anzufangen mit den größten Kindern, die wir haben. Eben sowieso nicht, ab 3 sowieso, ne? Darunter sowieso nicht. Und in diesem Prozess auch den KollegInnen das Ganze nochmal näher zu bringen, weil das ist ja auch so ein Punkt, da ist auch nicht jeder gleich versiert oder gleich überzeugt von dem Ganzen. Die Eltern mit ins Boot zu holen, sie zu informieren im Vorfeld, wie funktioniert das, weil wenn sie dann hören, oh Gott, mein Kind macht einen Medienführerschein, viele kriegen dann Angst, oh je, dann, der sitzt doch zu Hause schon nur vorm Fernseher. Diese Angst schon mal im Keim zu ersticken, im Vorfeld zu nehmen und dann nach und nach diese Spiele und Prozesse und Methoden in die Gruppen zu geben. Und dann muss natürlich individuell geschaut werden, mit welchen Kindern kann ich das machen, in welchem Umfang kann ich das machen und vor allem muss es begleitet werden. Daniel hatte schon gesagt, sowas muss einfach begleitet werden.
Und wahrscheinlich hast du jetzt auch in den vergangenen Jahren feststellen müssen, dass jetzt durch die Pandemie dann die Kita-Kinder zu Hause dann auch nochmal sich verstärkt mit Medien beschäftigt haben, beziehungsweise damit beschäftigt wurden, richtig?
Genau, ja. Also was uns wirklich auffällt, ist, dass die lebenspraktischen Kompetenzen sehr, sehr stark darunter gelitten haben. Also um es sich leichter zu machen, und da mache ich niemandem einen Vorwurf, sind viele Familien da reingerutscht, dass sie den Kindern sehr viel abgenommen haben, dass sie die Kinder eben sehr viel an die digitalen Medien gelassen haben, weil ja, die Möglichkeiten wurden immer geringer. Wer konnte denn noch Bus fahren? Die Busse waren, ne, man durfte nur noch mit Maske fahren, man wollte den Kindern, die Kinder auch nicht dieser Gefahr aussetzen. Die Kinder mussten viel, viel weniger selbst tun und somit haben sie ganz, ganz viele Lernerfahrungen einfach auf der Strecke gelassen oder mussten auf der Strecke lassen. Und das fällt uns wirklich auf, ja. Und das wurde dann eben, ja, mit der gestiegenen Mediennutzung ist das natürlich keine gute Mischung. Ne?
Jetzt hast du ja schon so ein bisschen skizziert, dass du diesen Medienführerschein da in Arbeit hast, dass du jetzt sozusagen die ersten Schritte schon getan hast, ohne überhaupt digitale Geräte zu nutzen. Wenn du dann dieses medienpädagogische Konzept dann aber umsetzt, dann kommen dann schon so richtig elektronische Medien auch mit sozusagen zum Tragen, oder?
Genau, also wie gesagt, wir haben dann eben diese kleineren Dinge wie diese Roboter, die wir dann programmieren können, anstatt dass die Kinder sich gegenseitig programmieren. Ich habe Bausätze geholt, wo die im Endeffekt nur kleine Motoren sind, Batterien und so weiter, wo die Kinder etwas drumherum bauen können, sei es mit Legosteinen oder mit oder Pappe oder wie auch immer, also die verschiedensten Sachen. Wir haben 4 Kindertablets im Schrank, die da tatsächlich auch schon ein bisschen länger liegen, weil Finanzierung ist ja auch immer eine große Frage. Und auch da habe ich eben auch mit unserer Sprach-Kita-Begleitung, unserer Fachberatung für Sprache, haben wir da auch mit Blick wechselt. Ich glaube, die waren auch schon mal im Medientalk hier dabei. Auch noch mal Tipps an die Hand bekommen, was für Apps man gut benutzen kann, zum Beispiel, um Stop-Motion-Filme zu erstellen oder um Fotos von Kindern quasi Leben einzuhauchen, also aus einem Foto quasi ein bewegtes Bild zu machen. Oder was ich auch sehr gerne mochte, war, das habe ich in der Ausbildung mal gemacht, da gab es eine App, wo die Kinder quasi Fotos machen konnten und über diese Fotos hat man dann einen Film erstellt, den die Kinder quasi mit Sprache begleiten konnten. Das heißt, man hat so richtig, sie haben Bilder gemacht, sie haben Sprache aufgenommen, sie haben die Bilder in Reihenfolge gebracht und hatten am Ende ein schönes Endprodukt, ne? Und dieser Weg und die Gespräche, die dabei stattgefunden haben und das macht auch ganz viel mit der Bindung einfach, die man zu den Kindern hat. Und deswegen ist eben Begleitung auch ganz, ganz wichtig. Man kann das nicht einfach in die Gruppe legen und sagen, beschäftigt euch. Dann ja, setzt der Konsum ein.
Ab einem bestimmten Alter, wie Daniel vorhin schon gesagt hat, dass es mit den ganz Kleinen halt noch nicht geht, sondern dass es dann halt erst ein bisschen älter sein muss, damit sie das überhaupt auch erst so richtig begreifen können im Prinzip.
Genau, genau.
Ja. Anfang Oktober, da hattet ihr ja auch einen Elternabend jetzt, um nochmal über dieses medienpädagogische Konzept so ein bisschen zu informieren. Wie waren denn da jetzt insgesamt so die Rückmeldungen, die ihr von den Eltern bekommen habt? Gab es da irgendwie bestimmte Erwartungen, Wünsche, Hoffnungen?
Ich fasse mal zusammen den Elternabend und die Beiratssitzung, die wir jetzt hatten, weil das sehr, sehr ähnlich war vom Interesse und von den Reaktionen her. Wir waren scheinbar gut vorbereitet, weil wir die Ängste, die viele Eltern haben, schon im Vorfeld angesprochen haben. Und das Nicken der Eltern hat mir recht gegeben, dass eben diese Angst da ist, dass die Kinder, dass es überhand nimmt, dieser Medienkonsum, wenn es jetzt auch noch in der Kita passiert. Dass aber viele wirklich schon so weit sind, dass sie wissen, das gehört zum Leben dazu und das soll begleitet werden. Und jetzt sind wir auch in einer Position, wo wir, glaube ich, sehr das Vertrauen der Eltern genießen, die auf unsere Expertise dann vertrauen, dass wir das angemessen begleiten und die Eltern eben auch nochmal beraten können. Und als ich dann das Material vorstellte, was wir jetzt benutzen, fanden die Eltern das Ganze sehr, sehr rund, sehr, sehr schlüssig und für einen Anfang, und ich habe es da auch 1.0 genannt, fanden sie das sehr gut und wir schauen dann, wohin es von da aus geht. Und so soll es sein, finde ich, immer ein Prozess, der sich weiterentwickelt.
Und wo sich die Eltern halt auch ein bisschen mit einbringen können, dann, wenn es dann zu Hause weitergeht zum Beispiel.
Auf jeden Fall. Also das wird natürlich nochmal uns in die Verantwortung nehmen, da mehr Fragen zu beantworten, klar. Aber das sollte auch immer so sein.
Bevor wir jetzt in die Diskussion einsteigen, wir haben es ja jetzt gerade hier auch schon in den Kommentaren nochmal reingeschrieben. Ihr da draußen, ihr habt natürlich auch Gelegenheit, jetzt mal eure Fragen an unsere beiden Experten zu dem Thema loszuwerden. Das heißt, ihr könnt die gerne hier nochmal in die Kommentare schreiben und wir schauen, dass wir die dann auf jeden Fall auch noch heute beantwortet bekommen. Aber ansonsten bis dahin, ihr könnt euch ja mal Gedanken machen, ob ihr Fragen habt. Und bis dahin wollte ich jetzt erst einmal fragen, Daniel, was sollte denn deiner Meinung nach unbedingt eigentlich in der Praxis berücksichtigt werden, wenn Kinder schon in jungen Jahren Medienkompetenz erlernen sollen? Was ist da sozusagen, ja, ohne was geht's nicht?
Es geht nicht ohne Medien. Also ich muss da so ein bisschen mal im Hintergrund wuseln. Wir haben ja seit vielen Jahren unter anderem auch die EU-Kids Online-Befragung, die ja nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch deren Eltern immer so mit grundlegenden Perspektiven in immerhin 27 Ländern, glaube ich, in Europa befragt und eben auch wir repräsentative Einblicke haben. Eines in dieser Hinblick, das wichtigste Ergebnis ist aus meiner Sicht, dass völlig klar ist, dass Kinder, die aus so einer bewahrpädagogischen Haltung heraus, ne, machen wir uns nichts vor, das gibt es, Medien sind was Schlimmes, insbesondere digitale Medien sind was Schlechtes. Und es ist gut für mein Kind, wenn es damit möglichst spät in Kontakt kommt. So, habe ich überhaupt nichts dagegen, aber dann bitte nicht in eine Regelkita und später in eine Regelschule, sondern dann müsste man auch ein ganzheitliches anderes Konzept fahren. So, ne? So. Und das ist aber ganz interessant. Die Kinder, die beschützt und bewahrt vor den Medien aufwachsen, die machen faktisch weniger negative Erfahrungen, die gehen weniger Risiken ein. So, und jetzt kommt aber die Kehrseite der Medaille. Sie haben keine Möglichkeit, ihre Kompetenz auszubilden. Diejenigen, die laufen gelassen werden, die machen auch relativ zackig negative Erfahrungen, aber sie bilden auch Kompetenzen aus. Ne? Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und deswegen ist eigentlich das, was noch von begrifflich noch so gerade im schulischen Kontext, aber auch im Kita-Kontext noch so ein bisschen rumwabert, diese sogenannte Vermittlung von Medienkompetenz, ist eigentlich Quatsch. Weil wir können, wir sprechen eigentlich, da sind wir uns zumindest im Bereich der Medienpädagogik und des Schutzes relativ einig. Es handelt sich hier um Kompetenzen, die kann man nicht vermitteln, sondern hier kann man nur Learning-by-Doing-Prozesse initiieren und pädagogisch begleiten. Und dieses pädagogisch begleiten ist mir ganz, ganz wichtig. Wir haben es ja gerade an diesen praktischen Beispielen gehört. Das heißt doch nicht, dass wir als Eltern oder als pädagogische Fachkräfte draußen sind, dass man uns irgendeine Rolle wegnimmt. Sondern das heißt nur, dass sich die Rolle, und da sind wir wieder bei Selbstsozialisation, die Rolle von Erziehenden und von pädagogischen Fachkräften halt doch sukzessive ändert. Und das wird nirgendwo so deutlich wie im Bereich der Medienzugänge. Also das heißt, Medienkompetenz ist etwas, was man erlernt, was man ausbildet und am besten ausbildet in der direkten Auseinandersetzung mit der Medienwelt. Und wenn wir heute beobachten in der Gesellschaft, dass die Medienzugänge sich von Kindern immer weiter vorverlagert haben, nur mal so eine kleine, sehr eindrückliche Zahl, in den letzten Jahren hat sich das Einstiegsalter in die Smartphones jedes Jahr ein halbes Lebensjahr des Kindes oder des Jugendlichen nach vorn verlagert. Also ich konnte mir bei meiner heute schon 20-jährigen Tochter leisten, ihr erst mit 12 Jahren ein Smartphone zu geben. Heute haben mit 9 Jahren die meisten Kinder ein eigenes Smartphone im Besitz. Und wie gesagt, mit 6 Jahren nutzen die mit Abstand meisten auch das zur Verfügung stehende Gerät. So, also das heißt, das brauchen wir sehr wohl. Wir brauchen kindgerechte, altersgerechte Medienzugänge, damit sie sich erproben können, damit sie experimentieren können. Genau deswegen auch diese praktischen Beispiele. Es geht ja eigentlich um exploratives, exemplarisches Lernen in Gruppenkontexten, soziales Lernen, sprachliche Entwicklung spielt dann immer zwangsläufig gleich eine Rolle mit. Wir brauchen die Auseinandersetzung mit den Medien, aber wir brauchen sie eben auch in pädagogisch initiierten, strukturierten und begleiteten Prozessen, damit, ich sage das jetzt mal wirklich so stumpf dahin, damit diese Medienkompetenz optimal angeeignet werden kann und eben hier auch auf den Schutz geachtet werden kann. Weil eins ist klar, eine vernünftige Entwicklung ist eben nur möglich, zumindest in der Kindheit. Hier reden wir auch im Kinder- und Jugendmedienschutz von einem Risikoausschluss, nicht mehr von einer Risikominimierung, sondern die beste Entwicklung ist natürlich, wenn sie frei, so wie es im Grundgesetz steht, wenn sie frei von den beeinträchtigenden oder gar gefährdenden Einflüssen erfolgen kann.
Andreas, wie sieht es denn bei dir in der Kita aus? Gibt es da irgendwie Auffälligkeiten, die du bisher so bei Kindern feststellen konntest, wenn es um die Mediennutzung gegangen ist?
Also es ist eine sehr individuelle Geschichte. Also wir hatten auf jeden Fall Kinder, die ein sehr, sehr großes Interesse dran hatten, die dann auch wussten, hey, da ist Andreas, der kennt sich aus, der weiß, was eine Nintendo Switch ist, der weiß, was Mario ist und so weiter. Dann führt man da auch mal Gespräche drüber und es ist einfach, es ist total schön und das, finde ich, sollte man erstmal an erster Stelle sehen. Es ist total schön, dieses Funkeln in den Augen von den Kindern zu sehen, wenn sie sich für was begeistern können. Man muss nicht immer gleich denken, oh Gott, dieses Kind ist verloren. Das ist jetzt völlig zum Medienkonsum hingedriftet. Nee, und so haben wir ganz, ganz tolle Gespräche geführt, natürlich über Inhalte, die jetzt auch so im normalen Kita-Kontext gar nicht aufgetreten werden. Aber darum geht es auch gar nicht. Wir haben ganz, ganz toll so eine Bonding-Arbeit geleistet. Ne? Wir sind uns näher gekommen, die haben gemerkt, hey, der nimmt mich ernst, das finde ich gut. Und das hat ganz viel für unsere Beziehung gemacht. Und ich finde, so muss man auch mal drauf schauen. Auf der anderen Seite hat man auch Kinder, die interessiert das überhaupt nicht. Also da kann ich mit dem Tablet in der Gruppe sitzen. Gut, wenn ich jetzt in einem Schreibprogramm was schreibe, ist jetzt auch nicht das Spannendste auf der Welt. Aber es ist jetzt wirklich nicht so, dass sobald ein elektronisches Gerät aus der Tasche geholt wird, die Kinder wie die Motten zum Licht fliegen. Also das ist mir jetzt so nicht begegnet. Wie gesagt, sehr individuell. Manche interessieren sich mehr, manche weniger. Finde ich auch gar nicht, dass man das irgendwie Geschlechterrollen zuschneiden könnte. Auch ganz, ganz unterschiedlich. Und wie gesagt, es kommt immer darauf an, wer beschäftigt sich mit dem Medium. das beeinflusst, wie hoch ist das Interesse der Kinder. Kinder, die mich sehr mögen, wenn ich dann mit dem Tablet komme, dann geht es nicht ums Tablet, dann kommen sie zu mir. Und genauso ist es mit den Kolleginnen auch.
Du sprichst ja gerade schon so ein bisschen von den Geschlechterrollen, dass das gar nicht so einen Einfluss darauf hat. Wie sieht das denn aus bei Kindern mit Migrationsgeschichte? Sieht bei denen die Mediennutzung irgendwie anders aus bei dir im Kindergarten?
Kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Das ist auch so eine Frage, die mich auch beschäftigt hat. Ich glaube, es ist wirklich gar nicht die Sache von Migrationshintergrund oder sozialer Stellung und so weiter. Ich glaube, es ist wirklich eine Sache von, wie viel Zeit haben die Eltern, die Kinder zu begleiten und wie viel Zeit wird privat wie viel Zeit werden die Kinder vor dem Fernseher geparkt, um Ruhe zu haben, weil, was weiß ich, die Mama alleinerziehend ist und sie kann nicht das Kind oder die zwei Kinder oder wie auch immer die ganze Zeit mit einbinden, weil es zu viel wird. Und dann wird mal vorm Fernseher geparkt. Also ich würde wirklich sagen, wie gesagt, sehr, sehr individuell, aber es hat ganz, ganz viel damit zu tun, wie sehr die Eltern die Kinder, den Kindern erlauben, diese Medien alleine zu nutzen, unbegleitet, und auch wie viel Zeit die Eltern haben, um diese Medienzeit auch wieder ein bisschen auszugleichen, weil es muss auch rausgegangen werden, es muss auch dreidimensional gespielt werden, es muss angefasst, gerochen und so weiter werden. Von daher, wie gesagt, ich finde, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ein Migrationshintergrund per se da irgendwie einen Einfluss drauf hat, aber vielleicht kann Daniel da mehr zu sagen, weil vielleicht weiß die Forschung da mehr.
Ja, die Forschung ist ja immer so ein bisschen schwierig, nur um mal den Hintergrund zu sagen, wenn wir über repräsentative Studien reden, reden wir immer über die Befragung von deutschsprachigen, in Deutschland lebenden, heranwachsenden bestimmten Altersgruppe. So, aber das, was wir natürlich wissen, und das wissen wir eher aus der Forschung von Erziehungsmustern, es gibt auch eine sehr gute Forschung zu Medienerziehungsmustern, wo man so sechs völlig unterschiedliche Zugänge mal herausgearbeitet hat, dass das in der Tat natürlich auch was mit Familienstrukturen zu tun hat. So, ne? Also das heißt, es geht dann eher in solche Fahrwasser rein, wenn es mehr Kinderhaushalte sind, wo es 3, 4, 5 Kinder gibt, wo ja per Definition eher viel Erziehung auch untereinander und Beschäftigung untereinander stattfindet zwischen den Kindern. Ja, oder die Eltern dann natürlich auch nochmal in besonderen Belastungssituationen sind, dem einzelnen Kind, das sage ich jetzt mal so, die entsprechende Aufmerksamkeit zu geben, da ist es natürlich auch naheliegend, dass man auch sich aktiv, und das ist ja dann eigentlich ein Werkzeug von Eltern, ja, so, ne, die digitalen Medien benutzt, um eben auf diese Art und Weise die Kinder zu beschäftigen. Ansonsten sagt die Forschung in der Tat relativ klar das, was Andreas gerade angesprochen hat. Und das ist aber auch eine Entwicklung der letzten Jahre, dass wir nicht mehr diese klassische Schwarz-Weiß-Welt haben. Ne, vor 20 Jahren hieß es immer, die Dummen werden immer dümmer und die Schlauen werden immer schlauer und so weiter. Wir wissen heute, dass gerade im Bereich der Medienzugänge es keine Frage des sozioökonomischen Hintergrundes, keine Frage der späteren eigenen Schulbildung oder der Schulbildung der Eltern ist. Das sind ganz spannende Ergebnisse, finde ich, die eben zeigen, im Übrigen auch das ist ja gerade schon angesprochen worden, wir gerade im frühkindlichen Bereich gar nicht mehr diese typischen Stereotype, Geschlechterstereotype bei den Medienzugängen haben. Ich würde nur mal ein Ergebnis sagen, im Bereich der unter 6-Jährigen, der Vorschülerinnen, gibt es die Nutzung der digitalen Spiele bei Mädchen wie bei Jungen. So, ne? Also das heißt, diese gegenderten Zugänge zur digitalen Welt, die kommen, das ist meine These, auch ein Stück weit von Grundschule verschärft und initiiert, kommen eigentlich erst im Grundschulalter auf, wo sie dann eben ganz tatsächlich die Jungen eher Spieleseiten, Sport und solche Sachen, die Mädchen dann eher Mode, Beauty und solche Sachen, ja, das kommt dann alles noch so, ne, und das finde ich eigentlich ein spannendes Ergebnis, wenn ich mich noch an meine Tochter in dem Alter erinnere, wie schwierig es war, sie aus der Lilifee-Ecke bei Karstadt rauszukriegen, da ist es eher bei den digitalen Medien schon noch so ein bisschen näher zusammengerückt, die Charaktere und die Figuren, die sie dann im Fernsehen, also das ist ja das Wichtigste in dem Alter sehen, die sind schon relativ klar, ja, dann sind es dann wirklich diese Actionhelden bei den Jungen und dann eher die, sag ich mal, die verständnisvollen weiblichen Charaktere und so weiter. Aber auch starke Mädchen und starke Frauen in den Medien werden dann auch sehr gemocht. Ja, also da merkt man das schon. Aber dieses Schwarz-Weiß, ja, das ist hat sich gerade in der digitalen Welt, weil ja die Zugänge letztendlich, ne, wir haben ja viele Jahre über so eine sogenannte digitale Spaltung gesprochen, dass viele Menschen oder in weiten Kreisen der Gesellschaft ja die wirklich tollen Zugänge zur digitalen Welt gar nicht leistbar sind. So. Und das ist ja auch nicht mehr so, beziehungsweise leisten sich auch sozioökonomisch Schwache, wenn man das jetzt mal so sagen will, und Bildungsbenachteiligte leisten sich das, weil sie wissen, an der digitalen Welt geht eigentlich heute kaum noch was vorbei. Das hat ja was mit Teilhabe zu tun.
Und Andreas hat ja gerade auch schon den Zeitfaktor angesprochen. Wir haben da jetzt auch noch mal eine Frage zu bekommen von Thorsten Wiegmann. Der hat nämlich eine Frage an dich, Daniel. Wie lange sollten denn digitale Medien am Tag circa genutzt werden? Natürlich mit dem Blick, dass es individuell entschieden werden sollte.
Ja, das ist, da kann ich mich immer schön zurücklehnen, weil wir haben genau für solche Sachen den aus meiner Sicht tollsten Medienerziehungsratgeber, den Skip, der genau solche Fragen beantworten soll. Das ist schau-hin.info, ist ein bisschen sperrig von der Webadresse her. Und da gibt es solche Orientierungen, ne? Und eben genau Orientierung, nicht über jedes Kind, jeden Jugendlichen drüber stülpen. Und ich kann mich an eine erinnern, die lautet zum Beispiel ganz einfach und niedrigschwellig pro Lebensjahr des Kindes, des Jugendlichen 10 Minuten Mediennutzungszeit insgesamt. So, ne, das kann man jetzt erstmal sacken lassen. Ich persönlich bin bei meiner Tochter ein bisschen weitergegangen. Ich habe sogenannte Wochenkontingente für einzelne Zugänge geschaffen, um eben auch diesen Unterschied zwischen Wochentagen und Wochenendtagen, ja, also ein Wochentags ist ja auch weniger Freizeit verfügbar und so weiter, hinzukriegen und gleichzeitig schon so eine ganz wichtige Kompetenz frühzeitig zu unterstützen, nämlich die Fähigkeit zur Selbstregulation, sich die Dinge selbst einteilen können, selbst eine Struktur des Tages zu entwickeln solche Dinge so. Ne? Also für solche ganz konkreten Fragen kann ich wirklich nur schau hin Info. Und das ist Orientierung. Und wir werden aber wissen, wenn wir gucken, wie viel nutzen sie faktisch, ja, im Schnitt liegen wir natürlich drüber. Ja, das muss man auch ganz, ganz deutlich sagen. Also ganz offensichtlich fehlt es an solchen Orientierungen. Und lassen viele Erziehende aus Unsicherheiten heraus die Dinge dann erstmal laufen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, das kenne ich aus Elternarbeit. Dieses erstmal laufen ist das eigentliche Problem. Das ist eigentlich nichts Schlimmes, sich das anzugucken und dann zu gucken, muss ich überhaupt intervenieren oder kann ich das im Sinne freier Entfaltung laufen lassen? So, das große Problem ist halt, und das merken wir eben gerade aufgrund dieser starken Bindungskraft digitaler Medien, ich sage immer, wenn die Tür einmal offen ist, dann kriege ich die nicht mehr zu. So, das ist das große Problem. Also wenn man das zu früh, zu locker angeht und eben nicht diese Regeln gern mit dem Kind gemeinsam vereinbaren und aushandeln setzt, dann wird es eben leider Gottes aufgrund dieser starken Bindungskraft wird es dann eher schwierig.
Also man muss halt immer gucken, dass man auch so ein bisschen den Überblick behält, so ein bisschen da das auch kontrollieren kann, das ja auch nicht immer so einfach ist. Wir haben ja jetzt schon gehört, dass es natürlich wichtig ist, dann halt auch Medien mit Interaktion zu nutzen. Und jetzt fragt Birgit Köpke gerade nochmal, Daniel, unterscheidest du bei deinen Kindern bei den Kontingenten zwischen schulischer und privater Nutzung eigentlich?
Naja, das hat uns ja, und das ist eine der wenigen Sachen, die uns Corona in diesem Bereich wirklich eingeschenkt hat. Also es ist ja ein totales Vorurteil, dass die Digitalisierung über Corona kam von kindlichen Lebenswelten, sondern die Entwicklung gab es ja vorher. Die sind nur noch mal beschleunigt und forciert werden. So, man müsste mittlerweile unterscheiden, weil bislang war es ja tatsächlich so, dass bis zum Ende der Grundschulzeit über das Handyverbot an Grundschulen und so weiter die digitalen Medien dort weitestgehend draußen sind. Ja, und das ist ja auch eine berechtigte Sorge von Eltern, die ja vielleicht im häuslichen.
Daniel, jetzt bist du gerade nicht zu hören bei mir.
Bin ich jetzt wieder zu hören?
Jetzt hören wir dich wieder, ja. Ich hoffe, die anderen auch.
Okay, gut. So, jetzt sehe ich auch wieder einen Pegel. Also, was ich nur sagen wollte, ist, Ich finde das eben auch richtig, dass sich die Eltern da Gedanken machen, dass sie nämlich einerseits mitkriegen zu Hause, wie die Kinder schon an die digitalen Zugänge gebunden sind und sich dann natürlich fragen, und jetzt auch noch in der Kita und jetzt auch noch in der Schule. Ja, das ist ja faktisch ein Problem. Aber ich muss auf der anderen Seite sagen, das sind jetzt zwei völlig unterschiedliche Stiefel. Also die digitalen Medien zum Lernen zu nutzen, also in Bildungskontexte explizit als Werkzeug zu benutzen, ist ja was anderes als die Medien in der Freizeit für eigene Interessen, Bedürfnisse und so weiter produktiv zu nutzen. Und eben auch zur Entspannung und Unterhaltung, das ist ja auch ganz wichtig. Also auch der Konsum ist ja was ganz Wichtiges, um einfach mal von diesem belastenden Alltag zu entspannen. Machen wir ja nicht anders, wenn wir uns aufs Sofa knallen und Fernseher glotzen. Also das heißt, da haben ja auch Kinder ein Recht zu. Und insofern verstehe ich das, aber man muss dann wirklich unterscheiden, das ist dann schon in der Schule oder in der Kita was anderes, wenn es nämlich begleitet und eben nicht im Konsumform von im Sinne von Tonibox und Co. Passiert, sondern wenn es dann wirklich eben produktiv genutzt wird, dann ist das was anderes, als wenn die Kinder dann für sich die Dinge dann auch nutzen, um sich mal zu entspannen und später dann natürlich auch miteinander auszutauschen und zu kommunizieren.
So, und ich wollte jetzt nochmal auf einen Punkt zu sprechen kommen, nämlich diese Medienaneignungsforschung, die du ja auch sozusagen erforscht. Woran liegt es denn eigentlich, dass es Kindern wirklich meistens leichter fällt, mit neuen Medien umgehen zu lernen als Erwachsenen? Das ist ja im Prinzip ähnlich wie beim Sprachenlernen irgendwie. Als Kind lernt man es irgendwie leichter als Erwachsener. Woran liegt das?
Ja, das ist ganz einfach. Das ist die kindliche Neugierde. Also das heißt, ich will jetzt mal wirklich, das hört sich jetzt erst mal ein bisschen schräg an, aber als meine Tochter 4,5 Jahre alt war, haben wir parallel angefangen zu skaten. So, ich konnte nach 4 Wochenendseminaren, also ich habe richtiges Training genommen, konnte ich das, was sie nach einer Viertelstunde konnte. Und dann habe ich mir das mal angeguckt und nochmal angeguckt und dann war es völlig klar. Das ist dieser sogenannte unbefangene Zugang. Ja? Also das heißt, das Kind geht auf das Skateboard oder das Kind geht in die Medienwelt und will dort tolle Dinge erleben, tolle Dinge, von denen sie in aller Regel schon von den Gleichaltrigen gehört hat und so weiter. Also möchte das entdecken sozusagen, Exploration, erkunden. Das ist eine ganz andere, ich sage immer, dieser unbefangene Zugang zu diesen Welten ist ja der große Antrieb von Entwicklung. Ein großes Hemmnis ist, wie wenn ich auf das Skateboard steige, dreht sich ja die ganze Zeit nur eine Frage um meinen Kopf, nämlich die lautet, was in Gottes Namen kann ich mir für Knochen brechen? Und das zeigt es ganz, ganz gut, das eine hemmt und das andere ermöglicht. Und deswegen, wir haben da leider auch einen bösen pädagogischen Spruch, nämlich Leichtsinn geht vor Vorsicht. Nein, es ist nicht Leichtsinn. Es ist Neugierde und es ist Aneignung von Welt. Risiken oder Probleme oder die ganzen Schwierigkeiten kommen erst dann ins Spiel, wenn die Kinder davon erfahren haben. Und wenn es reale Risiken gibt, müssen sie deswegen auch aufgeklärt werden, um dann eben nicht leichtsinnig in die Welt reinzugehen, sondern eben von diesen Risiken zu wissen, was ist denn wohl, wenn bei TikTok dann ein Unbekannter mir eine unerwünschte Anfrage stellt.
Andreas, wie klappt das denn bei euch in der Kita? Ihr wollt ja jetzt, wie gesagt, dieses medienpädagogische Konzept starten und ihr habt ja vom Personal, von der Altersstruktur, von jung bis alt Kolleginnen und Kollegen mit dabei. Wie kommen die denn selber mit den Medien zurecht und wie können die das dann halt auch weitervermitteln?
Ganz, ganz unterschiedlich. Also die Art, wie das jetzt ablaufen wird, ist, dass die Maxi-Betreuung, also die Maxi-Gruppe, die einmal in der Woche stattfindet, in dessen Rahmen wir auch das Medienkonzept oder den Medienführerschein machen, das begleite erstmal ich, weil es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich, wie gut die KollegInnen da mit digitalen Medien umgehen können, wie sie überhaupt zu digitalen Medien stehen und so weiter. Also wir sind auf jeden Fall schon so weit, dass wir wissen, das ist ein wichtiger Teil der Lebenswelt der Kinder. Da sind sich alle einig. Aber das macht eben aus der Kollegin, die vor 40 Jahren gelernt hat, immer noch keinen Medienprofi. Ne? Und dementsprechend liegt das dann auch in meiner Hand, die KollegInnen da auch alle auf einen Stand zu bringen oder auch nicht auf einen Stand. Man kann es auch nicht erzwingen. Das möchte ich auch gar nicht verlangen, weil ich habe einfach Kolleginnen, die haben so starke Kompetenzen in anderen Bereichen, dann brauche ich denen das nicht auch noch aufzwingen, wenn sie sagen, ich tue mich damit sehr schwer. Wie es jetzt laufen wird, ist, dass wir in einigen Dienstbesprechungen einfach nochmal durchgehen, wie gehe ich das an, wie funktioniert das alles, dass ich den KollegInnen das genauso vorstelle, wie ich es Eltern auch vorstellen würde und sie dann quasi befähige, das mit in die Gruppen zu nehmen. Und das ist letzten Endes auch meine Aufgabe. Ich muss Multiplikator spielen für die Dinge, die ich lerne, das muss ich in die Kita tragen und die anderen eben befähigen, das dann mit den Kindern eben genauso umzusetzen.
Wenn wir jetzt nochmal bei diesem Medienführerschein bleiben, was müssen die Kinder denn da beherrschen, um den zu bekommen? Und kann man sich das dann so wie beim normalen Führerschein vorstellen, dass es dann so eine Theorie und eine Praxisprüfung gibt?
Jein, ich glaube, Medienführerschein ist in dem Falle vielleicht auch ein bisschen verwirrend. Also im Endeffekt zählt erstmal Teilnahme an dem, was da eben steht. Natürlich soll es auch eine Belohnung sein, ne? Also so eine Urkunde bekommen, auf der dann alles angekreuzt ist und da hat jemand unterschrieben und da ist der Kita-Stempel ist da drauf und so. Das ist ja auch schon mal eine große Wertschätzung einfach. Darum geht es im Endeffekt. Also da wird es kein Durchfallen geben und ich werde auch mich bemühen, wirklich mit den Kindern, die vielleicht mal ein, zwei Stunden verpassen, das mit denen auch nachzuholen, weil ich es einfach wichtig finde, denen dieselben Chancen zu geben auch. Und es geht wirklich erstmal nur darum, sie machen die vier Kurse mit, die ich da quasi vorbereitet habe. Und da das 1.0 ist, wird es wahrscheinlich sowieso dann noch einen fortgeschrittenen Medienführerschein geben, wo es dann auch mehr in die Tablet-Richtung geht. Also das ist alles noch sehr, sehr offen. Aber das ist so der Grundgedanke. Also es geht wirklich, es geht ums Mitmachen, zusammen was machen. Und die Medien sind ein Werkzeug, so wie eine Säge ein Werkzeug ist oder ein Brettspiel. Es sind alles Werkzeuge für Interaktion.
Wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen auf die Eltern gucken, künftig, also wenn das bei euch dann sozusagen alles jetzt losgeht mit diesem medienpädagogischen Konzept, wo sollten die Eltern dann künftig so ein bisschen ein Auge drauf haben, damit sie da nicht irgendwie ja, einen Fehler irgendwie machen und ja, das vielleicht doch nicht so klappt, wie ihr euch das vorgestellt habt. Also es ist dann halt die Medien doch überbordend genutzt werden.
Also jetzt bei uns in der Einrichtung zu viel genutzt werden oder zu Hause?
Zu Hause.
Ja, also das gilt es natürlich zu beobachten. Also wir haben die Eltern vorgewarnt im Endeffekt, weil das ist es. Wir haben sie vorgewarnt, dass wir dieses Thema mit den Kindern behandeln werden. Und dann sind die Eltern, denke ich, sowieso jetzt in Achtung, sage ich mal, dass das nicht passiert. Aber wir haben eine ganz, ganz offene Kommunikation mit unseren Eltern. Da legen wir ganz, ganz viel Wert drauf. Und sollte so ein Fall passieren, werden die Eltern auf jeden Fall auf uns zukommen. Und ich werde auch im Rahmen von vielleicht einem Themenelternabend oder so einem Elterncafé den Eltern auch nochmal die Möglichkeit geben, so nach dem Ist-Stand zu fragen. Wo sind wir gerade? Und auch nochmal zu fragen, ne, bei mir hat sich so und so entwickelt oder ich merke das gar nicht zu Hause, dass ihr das macht. Kann ja alles passieren. Genau, da muss man wirklich schauen, so wie ist der Bedarf. Ne?
Dann gibt es jetzt nochmal eine Frage an euch beide, gerade von David Mosen. Welche konkreten Wünsche und Forderungen habt ihr denn an die derzeitige berufliche Ausbildung von ErzieherInnen und sozialpädagogischen AssistentInnen an berufsbildenden Schulen?
An berufsbildenden Schulen? Ja. Also ich kann das ehrlich gesagt kurz machen, dass man endlich in pädagogischen Kontexten begreift, dass Medien eine unverzichtbare und ich gehe so weit, dass ich sage, sogar die wichtigste Lebenswirklichkeit von Heranwachsenden, jungen Erwachsenen, wie auch immer sind und dementsprechend auch schon bei der Ausbildung der Fachkräfte, der Lehrkräfte da einen deutlichen Schwerpunkt drauf legt. Also es hat sich viel verbessert in der Hinsicht, aber nur mal, um aus dem Nähkästchen zu plaudern, ich habe einen Studienschwerpunkt Medienpädagogik gehabt und musste dafür Kommunikations- und Medienwissenschaften studieren, nicht Pädagogik, nicht Erziehungswissenschaft, nicht Lehramt oder solche Dinge. Also das heißt, es muss Bestandteil der pädagogischen Ausbildung werden. Und dann kann es natürlich in den einzelnen Institutionen von Bildung und Erziehung natürlich auch, sage ich mal, professionell mit Leben im Alltag der Einrichtung gelebt werden.
So, wir haben jetzt noch 4 Minuten, bevor unser Medientalk für heute wieder zu Ende geht. Ich habe nochmal so ein paar kleine Fragen an euch, wo ich euch bitten würde, nochmal euch ein bisschen kurz zu fassen, damit wir die heute noch beantwortet bekommen. Nämlich, was ist denn zum Beispiel, was können Eltern tun, wenn sie merken, egal was ich jetzt mache, mein Kind schreit und tobt, wenn ich jetzt ihm das Tablet oder das Smartphone wegnehme, es gibt einfach keine Ruhe, ich ertrage das jetzt gerade nicht mehr, ich muss es ihm jetzt doch wieder zurückgeben, damit ich mich irgendwie ein bisschen erholen oder entspannen kann. Also was würdet ihr in so einem Fall raten, wenn es einfach irgendwie schief geht?
Das ist eine schwierige Frage, weil es sehr, sehr individuell ist. Also in erster Linie, wenn ich das so höre, würde ich sagen, es muss einfach klar sein, die Eltern müssen die Regeln festlegen. Das heißt, die Eltern müssen auch dafür sorgen, dass sie das aushalten können, wenn das Kind dann so reagiert, und Alternativen anbieten. Also das Kind nicht einfach gestrandet liegen lassen ohne seine Hauptbeschäftigung, sondern sagen, okay, das geht jetzt nicht mehr, aber wie wär's denn? Ne? Ich wollte gerade was kochen, hilfst du mir oder was auch immer. Das mag nicht sofort funktionieren und es wird wahrscheinlich auch Widerstände geben, aber das ist das Beste, was man machen kann, dem Kind auf jeden Fall zeigen, ich bestrafe dich jetzt nicht nur. Ne? Ich möchte trotzdem.
Bleiben. Genau. Okay. Wir haben noch eine Frage von Ramona H. Welche Form von Medien im privaten Bereich sollen das denn sein im Vorschulalter außer TV? Zu anderen Medien können die Kinder in diesem Alter doch gar keinen Zugriff haben.
Ja, Hörmedien, also ich sag mal als Faustregel, alle Medienzugänge, die einen Sinn des Kindes idealerweise ansprechen, sind erstmal schon mal nicht so ganz verkehrt. Wichtig ist eher der zeitliche Rahmen und die Frage, dass zumindest die ersten Schritte in die kindgerechten Angebote, das ist der nächste Punkt, quasi begleitet werden. Und dann kann man ja auch sukzessive ein bisschen loslassen. So, also das heißt, das können schon die ersten Zugänge dann zu den Tablets sein, wenn wir an der Schnittstelle zur Grundschule sind und so weiter. Hörmedien sind nach wie vor ganz groß im Kurs. Und bis das Smartphone kommt, ist in der Tat das Fernsehen das Leitmedium schlechthin.
Und generell, wenn wir jetzt sozusagen, wir sind ja jetzt fast am Ende angekommen, so, du hast ja jetzt schon einiges gesagt, welche Handlungsempfehlungen so auch die Forschung gibt und wie das mit Kindern aussieht, mit der Mediennutzung, mit der Regulation. Wovon würdest du denn Eltern eigentlich eher abraten? Beziehungsweise was sollten sie stattdessen tun im Hinblick auf frühe Mediennutzung?
Ja, also ich sage immer, die wichtigste Frage bei mir ist immer, wann ist das richtige Alter für das Smartphone? Die Frage gebe ich zurück, da kommt irgendwas zwischen 8 und nie. Richtig ist doch einfach, dass das Kind, wenn das richtige Alter für ein Smartphone zum Beispiel ist, wenn das Kind zeigt, dass es kompetent damit umgehen kann. So, und das ist der direkte Link auf die Dinge, die Andreas hier gerade vorgespielt hat. Das ist nämlich dieser Ansatz der präventiven, der Medienführerscheine, der Auseinandersetzung mit der Welt, in die es jetzt gleich reingeht, hinsichtlich der Chancen und Risiken. Und das wäre immer das Wichtige. Erst drüber sprechen, erst die Welt kurz aufzeigen, erklären, dann gemeinsam an die Hand nehmen, in die Welt hineingehen. Und dann kann man sich innerhalb des gemeinsam ausgehandelten Regeln kann man sich auch sukzessive so ein bisschen verabschieden. Das ist für mich dieses Backup. Und nochmal, Regeln setzen ist kein Dängeln des Kindes, sondern das ist das Beste, was einem Kind passieren kann. Das ist nämlich Handlungssicherheit. Das Kind weiß, in welchem Handlungs- und Erfahrungsraum es sich frei entfalten kann.
Also im Prinzip sozusagen grob zusammengefasst wie der Schulweg, den geht man auch erst gemeinsam, bis das Kind dann irgendwann den Schulweg alleine gehen kann sozusagen.
Ja.
Super, dann nehmen wir das heute aus unserem Medientalk mit und wir sind damit auch schon wieder am Ende angelangt. Das ging heute super schnell mal wieder. Vielen Dank an unsere beiden Experten. Danke an Daniel Hajok, Professor an der Universität Erfurt für Kommunikations- und Medienwissenschaften. Und danke auch an Andreas Manek, der stellvertretende Leiter einer städtischen Kita hier in Göttingen und Sprachfachkraft. Danke, dass ihr heute mit dabei wart.
Sehr gern.
Gerne.
Den Medientalk von heute, den könnt ihr auch nochmal nachhören im Stadtradio Göttingen. Und zwar diesen Freitag um 20 Uhr, also am 14. Oktober und Montag dann nochmal am 17. Oktober um 11 Uhr. Das Ganze auf der 107,1. Wenn ihr das verpassen solltet oder wenn ihr da keine Zeit haben wollt oder wenn ihr es nochmal in Ruhe nachhören wollt, geht es natürlich auch nochmal auf der Webseite stadtradio-göttingen.de. Und Ja, ansonsten auch nochmal danke an die Köpfe, die hinter dem Medientalk stecken, nämlich das Kreismedienzentrum, das ja jetzt heute auch wieder den Livestream bereitgestellt hat. Entschuldigung nochmal, dass es am Anfang mit dem Ton nicht funktioniert hat, aber wir haben es ja dann doch geregelt bekommen. Danke auch an die Familienzentren Prävention als Chance, den Fachdienst Jugend und das Projekt Kita-Einstieg, das vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert wird. Und den nächsten Medientalk, den gibt es dann schon wieder nächsten Monat, nämlich am 16. November. Und dann zum Thema, was liegt da unterm Weihnachtsbaum? Ja, denn Weihnachten naht ja schon sozusagen wieder in großen Schritten. In knapp 2 Monaten ist es schon wieder soweit. Und bis dahin, darauf können wir uns dann beim nächsten Medientalk freuen. Und ich sage erstmal bis zum nächsten Mal und machen Sie es gut.